250 Jahre Unabhängigkeitserklärung der USA. Ein Land feiert seinen eigenen Geburtstag und schaut dabei in den Spiegel. Jetzt ist der Rauch verzogen, aber was für ein Land haben die Amerikaner da eigentlich gefeiert? Wir sprechen drüber. Jetzt.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo liebe Sandra, grüß dich.
Hi Uli, wie war dein Wochenende? Du bist ja schon ein bisschen weiter als ich.
Du war ganz okay. In Hamburg war der Schlager-Move, in Köln der CSD, aber ich habe Baba Biden nicht. Und insofern war mein Wochenende ganz ruhig, aber ihr habt ja groß gefeiert. Wie war denn das Wochenende? Was war denn los bei euch?
Der 4. Juli wird bei uns groß gefeiert und eigentlich war es jetzt in Manhattan so, dass die New Yorker meist überwiegend weg waren. Aber dann kommen natürlich ganz viele andere amerikanische Touristen nach New York oder kommen die verbleibenden New Yorker besuchen. Also es ist dann unterm Strich schon einiges los. Es war wohl wahnsinnig heiß an diesem Wochenende, also zum Teil schwer erträglich. Abends ging es dann wieder und ja, wir hatten das tolle Feuerwerk. Es gab ein kleines Feuer an der Brooklyn Bridge, aber nicht wirklich an der Brücke selbst. Aber so ansonsten ist es ja alles ganz ruhig verlaufen.
Kleines Feuer heißt, die Brücke war in Brand so ein bisschen, ne? Die Fotos, das war nicht geplant, sondern die hat Feuer gefangen, oder?
Na, wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine Plattform. Es gibt mehrere davon, wo die Feuerwerke ausgezündet werden. Also das heißt, die Substanz der Brooklyn Bridge war nicht angegriffen. Das wäre natürlich auch dramatisch gewesen, aber die ist ja aus massivem Stein. Das wäre jetzt auch komisch gewesen. Also das war nicht dramatisch, das war eine Überschrift. Aber im Wesentlichen, wir hatten ein tolles Feuerwerk, das in D.C. Donald Trump musste natürlich das größte Feuerwerk aller Zeiten, was alles andere in den Schatten stellt, veranstalten, was wegen des schlechten Wetters dort, das war ja noch viel schlechter als bei uns, sehr spät angefangen hat. Das heißt, das große Finale war dann am 5. Juli, also praktisch am Tag danach. Und das war so dermaßen überdimensioniert groß, dass es unheimlich viel Qualm verursacht hat und man dann zum Teil durch den Qualm das richtige Feuerwerk kaum noch erkennen konnte. Und die Schadstoffbelastung soll auch außergewöhnlich groß gewesen sein.
Alte Welt irgendwie. Wo hast denn du dein Feuerwerk in New York beobachtet? Warst du auf dem Dach oder warst du draußen?
Genau, ich habe es vom Dach aus gesehen. Ich habe es auch schon früher aus der Nähe gesehen, aber es ist natürlich wahnsinnig bequem, weil wenn ich das in der Vergangenheit gemacht habe, dann habe ich das auch bereut, weil das ist ähnlich wie Silvester, auch wenn du nicht sehr weit weg bist von zu Hause, ist es ein riesen Aufwand, nach Hause zu kommen. Es gibt kaum Taxis, okay, dann gibt es Uber heute, aber da muss man auch erstmal einen kriegen und den finden in dem Chaos und der Verkehr steckt fest bis abends spät, also ganz, ganz spät, weil natürlich nach dem Feuerwerk die Leute weiter feiern. Also von daher, ich bin ja gerade erst in New York wieder angekommen, noch total gejetlaggt. Deswegen hat es diesmal, obwohl es ein außergewöhnlicher Anlass war, hatte ich nicht mehr Energie. Also für mehr hat es bei mir dann nicht gereicht.
Es wurde ja vorwiegend in drei Städten gefeiert: Washington, Philadelphia, New York. Washington mit dieser großen nationalen Geste, Philadelphia hat die historische Karte gezogen und New York, dein Pflaster, hat auf maritime Symbolik gesetzt, habe ich gesehen. Über 70 historische Segelschiffe und moderne Marineschiffe lagen da im Hafen. Wie war das?
Showbiz können die Amerikaner natürlich gut und diese Schiffe sind schon beeindruckend zu sehen und auch die Militärflugzeuge. Es ist schon was Besonderes, es hat was Feierliches. Natürlich in New York, die Menschenaufläufe sind extrem. Also da muss man schon eine gewisse Toleranz für haben für diese Menschenmengen, aber das haben sie schon toll hingekriegt. Das war feierlich und das war auch nicht gespalten. Wer es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat, das waren die Washingtoner, also Trumps Regierung, wie in allem anderen, ob das jetzt ein plötzlicher Abriss des East Wings ist und eine Dauerbaustelle oder der Reflecting Pool, der ein Moloch jetzt ist, so auch dieses Fest. Sie haben diese ganze Riesenwiese in Beschlag genommen, die normalerweise frei zugänglich ist und haben da Attraktionen in Anführungszeichen gestartet, die wirklich Rohrkrepierer waren, die nicht mal die größten Trump-Anhänger sich angetan haben. Da waren Country-Singer oder wie heißt das, so religiöse Sänger, aber die waren eher so C- und D-Qualität. Also da war überhaupt kein Zuschauer. dann haben sie keine Air Conditioning gehabt, keine Klimaanlage, auch in den Zelten nicht. Das heißt, die Leute sind reihenweise umgekippt. 7 Leute sind auf die Intensivstation gekommen, weil die totales Systemversagen hatten aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Für das Wetter konnte Donald Trump jetzt nichts, aber dafür, dass die Organisation auf überhaupt nichts vorbereitet war. Das heißt, Zelte waren nicht gesichert und sind weggeflogen und es war ein absolutes Chaos, auch aus sicherheitspolitischen Gesichtspunkten. Es gab keine Pläne für schlechtes Wetter, wie man die Leute da geordnet rausführt. Also alle sind wie Amokrennen durcheinander gelaufen. Wenn es jetzt ein wirkliches Sicherheitsrisiko gegeben hätte, dann wäre das ein echtes Problem gewesen. Aber was ein grundsätzliches Problem war, ist, dass für diese Jubiläumsfeier schon vor 10 Jahren ein politisch überparteiliches Komitee zusammengekommen ist, die auch Geld gesammelt haben, um eine tolle, außergewöhnliche Feier zu organisieren. Und Donald Trump hat das dann wie immer gehijackt und hat eine Kommission eingerichtet mit ähnlichem Namen. Also da muss man schon Täuschungsabsicht unterstellen. Und hat dann gesagt, hier Leute, hierhin spenden, gib mir das Geld, alles zu mir. Und dann ist das, die Leute wussten gar nicht den Unterschied, haben das dann an Donald Trump mehr oder weniger gespendet. Und deswegen ist da gar nicht so viel angekommen anscheinend, weil wenn man auch sich die Bilder anguckt, mal abgesehen von den fehlenden Zuschauern, das war alles wirklich unterste Schublade. Also da ist jeder Jahrmarkt in einer deutschen Stadt, hat er tollere Attrappen und tollere Dinge zu bieten als diese Feier.
Aber wer sich gefreut hat, sind ja Hotels, Gastronomen, Einzelhandel. Das so nationaler Feiertag in dieser Größenordnung ist ja auch ein handfester Wirtschaftsfaktor. Was hört man von denen?
Ja, was man vor allen Dingen von den Bürgern hört, ist, dass die alle geschockt sind, wie teuer alles geworden ist. Und wenn man daran denkt, dass das ein Familien- und Freundeskreis-Feiertag ist, wo alle zusammenkommen, dann macht sich das natürlich schon bemerkbar, wenn man in größeren Quantitäten jetzt Burger und Grillfleisch und all diese Dinge kauft. Und das haut schon rein. Also die Leute, die Verbraucherstimmung ist ja auf einem historischen Tiefststand. Und deswegen warnen auch viele Geschäftsleute, dass die Aussichten düster sind.
Spannender als das Feuerwerk und als die Feierlichkeiten war ja eigentlich, wer da alles gratuliert hat. Denn wer so einer Weltmacht zum Geburtstag gratuliert, der sagt ja immer auch etwas über sich selbst. König Charles hat zum Beispiel persönlich das Wort ergriffen und eine Rede gehalten. Wie hast du die gelesen?
Ganz ehrlich gesagt, ich habe die Rede nicht mitbekommen. Ich habe aber mitbekommen, dass Donald Trump mit Putin telefoniert hat und zwar 90 Minuten lang.
Ja, das war sehr bemerkenswert, diese Grußadresse aus Moskau. Der hat ja auch ein Telegramm geschickt und hat ausdrücklich, wenn ich das recht zitiere, den lieben Donald quasi angesprochen, hat an die gemeinsame Geschichte als Verbündete in 2 Weltkriegen erinnert, aber das ist ja keine diplomatische Höflichkeitsfloskel, das ist ja eine klare Botschaft.
Ja, das spielt Donald Trump in die Karten, das kann natürlich Putin als ehemaliger Geheimagent genau psychologisch sein Ziel darauf ausrichten. Und Donald Trump sieht das jetzt so, er ist die Vereinigten Staaten, er verkörpert dieses Land. Das Land gehört ihm. Donald Trump stülpt seine persönliche Marke sozusagen dem ganzen Land über. Alles wird zweckentfremdet, um ihm zu dienen. Und darauf hat Putin angesprochen. Ich muss jetzt mal schauen, ob es von diesem Anruf ausnahmsweise ein Transkript gibt oder eine Übersetzer-Notiz. Irgendwelche Zeugen, weil normalerweise haben die in der Vergangenheit ja häufig vertraulich telefoniert. Es gab keine Transkripte. Donald Trump hat auch Tonband ausgestellt. Aber ich glaube, wir dürfen so ziemlich sicher davon ausgehen, dass es nicht um die Vereinigten Staaten oder das Land ging. Also was durchgedrungen ist, Donald Trump hat irgendwie gesagt, er versucht eine Lösung zu finden mit der Ukraine und so weiter. Das kennen wir ja schon. Er wollte den Krieg ja am ersten Tag beenden. Aber ich glaube, wir müssen einfach sehen, Donald Trump und Putin, das sind Verbündete, die stehen auf der gleichen Seite, die versuchen sich gegenseitig zu helfen, ihre Interessen durchzusetzen. Und das ist natürlich für Länder wie die Ukraine oder jetzt auch für Europa als NATO äußerst problematisch.
Ja, wenn Moskau Nähe zu Trump persönlich signalisiert, nicht zu den USA als Institution, dann ist es ja schon feiner, aber wichtiger Unterschied, ne? Aber wundert einen nicht.
Nee, vor allen Dingen nach der Show, die in Alaska abgegangen ist, wo Donald Trump sprichwörtlich den roten Teppich hat ausrollen lassen von amerikanischen Soldaten, die auf Knie gehen mussten. Und dann ja noch die Autofahrt in seinem Presidential Beast, also in dieser riesen Limousine, ganz alleine mit Putin, wo da ist eine super dicke Trennwand, da kann auch ein Fahrer und Sicherheitsleute nicht hören, was da besprochen wird. Das wissen wir nicht, aber was wir wissen, ist, dass Donald Trump Putin bewundert und im Zweifel die Allianz mit ihm sucht.
Für uns in Europa heißt das, wir beobachten nicht nur ein Fest und eine Feierlichkeit, sondern wir beobachten eine ganze Standortbestimmung.
Ja, also im Grunde genommen, Donald Trump hat gezeigt, wo der Hammer hängt. Er hat das Sagen, wenn ich mit ihm übereinstimme, das sind alles Kommunisten. Das ist halt der Kampfbegriff, auf den die Republikaner instinktiv anspringen, emotional auch einfach nur schon. Kommunismus ist Verrat an der Nation. Also er legt da jetzt nochmal so richtig zu, von Einigkeit oder die ganze Nation zu repräsentieren oder Menschen zusammenzubringen, war nicht zu spüren. Es war dieser typische düstere, dystopische Unterton, den seine Rede hatte. Natürlich muss man sagen, die ganze Kulisse, dieses Unwetter, die unmenschliche Hitze, das Chaos, das war natürlich eine symbolische, metaphorische Unterstreichung, ein Hintergrund, der nicht besser hätte passen können zu der Situation.
Aber Sandra, was für ein Land haben denn die Amerikaner da eigentlich gefeiert?
Es kommt darauf an, über welche Amerikaner man spricht. Die Trumpisten, also die Sektenmitglieder, die ihrem Guru Trump in allem folgen, was er tut und sagt, das sind ja maximal 25-30% der Bevölkerung. Das ist eine kleine, laute Minderheit, die jetzt die Tyrannei über die Mehrheit ausübt, nicht zuletzt durch die Struktur des politischen Systems. Dann gibt es einige, die für Donald Trump gewählt haben, die Wechselwähler, die jetzt abgesprungen sind, oder noch klassischere konservative Republikaner aus der, also durch Reagan in der Hauptsache geprägt, die auch nicht mehr mit ihm an einem Strang ziehen. Also die Mehrheit der Nation, mindestens 50%, ich würde sagen mehr, sind die alten Amerikaner, die wir kennen und lieben. Nur Donald Trump hat sich so viel herausgenommen, hat die USA schon in ihrem Charakter so stark und so dauerhaft verändert und geprägt, dass es nicht mehr die alten Vereinigten Staaten sind, dass auch wenn man jetzt mit dem klassischen Amerikaner, den wir noch von früher kennen, der liberal ist und humanistischen Werten verpflichtet, wenn man da untereinander ist, merkt man schon vom Gefühl her die gewisse Unsicherheit und Angst, dass man nicht mehr die Sicherheit hat, man hat nicht mehr die Rechtssicherheit. Man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, was Donald Trump macht. Es kursierten vor 2-3 Wochen Schlagzeilen, dass in Washington viele Politiker oder auch Menschen, auch Hochrangige aus der Bürokratie, die ja überparteilich ist, ob das jetzt im FBI oder in welcher Behörde auch immer, dass diese Leute Angst haben, sie werden unterminiert, sabotiert, gefeuert und dass sie deswegen Angst haben, weil sie befürchten, wenn sie denn den Rechtsweg beschreiten müssen, dass sie kein Recht mehr bekommen, weil auch das juristische System sabotiert ist. Und das sind ganz bedenkliche Tendenzen, die schon sehr weit fortgeschritten sind. Von daher, ja, Amerika hat gefeiert, man hat die Bedenken mal so ein bisschen in den Hintergrund gestellt und sich vor allen Dingen aufs Menschliche auch konzentriert und auf den Spaß. Aber verdrängen kann man so ganz nicht.
Aber ein Land, das so mit sich selber hadert, ist ja auch ein Land, dessen politische Berechenbarkeit leidet. Und Berechenbarkeit ist ja die Währung, in der Investoren wirklich rechnen. Da hat Amerika gelitten.
Ja, absolut. Also Amerika ist nicht mehr der Safe Haven, der sichere Hafen, wo die ganze Welt ihre Vermögenswerte hingebracht hat zum Investieren oder um hier auch, was weiß ich, in Immobilien die anzulegen. Das ist eben nicht mehr so. Und auch ausländische Firmen, die hier tätig sind, überlegen sich jetzt zweimal, ob sie weiterhin hier investieren, ob trotz der Zölle wäre es ja in vielen Fällen günstiger. Aber die wirtschaftliche und politische Zukunft hier ist eben alles andere als sicher. Von daher, viele US-Investoren haben es gerne verdrängt, weil die amerikanische Wirtschaft nach wie vor extrem stark ist. Aber KI hatte schon in den letzten Monaten für viel Besorgnis oder Unsicherheit auch gesorgt bei Investoren hier. Und jetzt spitzt sich das so ein bisschen zu, dass immer mehr Experten auch mahnen, dass wir offensichtlich in eine Blase hineinlaufen. Und da haben die Leute auch schon Angst, dass die implodiert. Man versucht auch da vielleicht jetzt nicht so genau hinzugucken, weil das würde möglicherweise eine enorm große Finanzkrise auch auslösen können. Aber es ist so ein bisschen wie vor 2008. Solange die Musik spielt, solange tanzt man weiter. Und es gibt ja auch viele Industriezweige und Unternehmen, einzelne Unternehmen, die sehr profitabel weiterhin sind und bleiben werden. Also von daher, Amerika ist weiterhin ein sehr wichtiger, großer Markt, auf dem viel Geld zu verdienen ist.
Wir sprechen jetzt gerade am Sonntag. Bei dir ist Mittag, Sonntagmittag. Sandra, wie sieht denn deine neue Woche aus?
Ja, die wird sehr busy. Die fängt schon an mit einer Jubiläumsfeier der Deutschen Bundesbank in einer sehr schönen Location. Da haben wir schon mal gefeiert. Die haben auch ganz tolle Büros hier. Burkhard Balz kommt aus dem Vorstand der Bundesbank und es kommen auch viele Banker hierher, die daran teilnehmen. Also das wird sehr interessant und dann habe ich noch ein paar andere interessante Termine, auch Leute, die aus Europa jetzt hergekommen sind. Also langweilig wird's nicht. Wie sieht denn deine Woche aus?
Du, ich bin erst in Köln, dann fahre ich nach Berlin. Da habe ich auch Gespräche für Hintergrundgespräche. Bin ganz gespannt, wie man da in Berlin so dieses Reformpaket der Bundesregierung sieht. Und bin dann irgendwie auf dem Rückweg, halte ich nochmal in Wolfsburg an bei VW. Da ist auch einiges los. Da bin ich ganz gespannt, was da zu berichten ist. Und dann bin ich wieder in Köln und dann machen wir hoffentlich bald wieder unseren Podcast.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast.
Sehr gerne. Sandra, komm gut in die neue Woche und bis ganz bald.
Dankeschön, Uli, du auch. Tschüss.
Tschüss, servus.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.